Keine Angst, euch erwartet eine fröhliche Podcast-Folge ohne viel Ekel und Kummer. Wie kann man da wütend sein?
Also, Zweifel sollte schon erlaubt sein, denn der Neid auf die Zeit voller Nostalgie vor den peinlichen Momenten überspielt mit Langeweile. Die schlägt doch wieder zu.
Remember when we all finally came up to headquarters?
Nostalgia.
That was like 30 seconds ago, Nostalgia.
Yeah, those were the days.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Heute, das kann ich auf jeden Fall verraten, voller Emotionen. Verdammt, das wäre auch ein guter Anfangsjoke gewesen. Naja, egal, jetzt haben wir alle Emotionen unterbekommen in dem Anfangsrede von Inside Out 2, der Film, der heute besprochen wird. Und da Christian diesen Film nicht gesehen hat, ist er heute nicht dabei. Er wird sich die Folge aber hoffentlich auch gerne anhören. Mit aber im Boot ist Ecke. Hi.
Hi.
Dach. So, folgende Situation ergab sich. Du hast Inside Out 2 sehr, sehr früh gesehen.
Am zweiten Tag, wo er rauskam, ja. An dem Donnerstag. Also er kam ja mittwochs raus in Deutschland, Donnerstag habe ich ihn gesehen.
Ich persönlich hatte vor kaum einem Film so viel Angst in diesem Jahr wie vor Inside Out 2. Und ich weiß auch, dass du Inside Out 1 sehr, sehr gern magst. Ich glaube sogar volle Punkte gegeben hast bei Letterboxd. Ich bin dann nur kurz dahinter mit 4,5.
Der steht in meinen Top 40 Lieblingsfilmen, die ich für jemanden jetzt Anfang des Jahres erstellt habe.
Ja, ich glaube, der wäre auch mein Top 50. Tatsächlich, ziemlich sicher sogar. Und also wir haben sehr, sehr viel Liebe für Teil 1. Ich habe ihn vor Teil 2, habe ich ihn auch nochmal geschaut. Es ist wirklich ein toller Film und wir werden bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, was diesen Film so gut ausmacht und was Teil 2 daraus macht. Und ich hatte sehr große Angst davor. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte gedacht, Pixar, die machen in den letzten Jahren, wie ich finde, keine schlechten Filme. Also ich sehe das jetzt alles nicht so kritisch. Ich fand Elemental nett. Oder Light hier auch ganz nett, Filme wie Soul oder hatten schon mehr das alte Pixar-Feeling, Luca oder Red, auch sehr, sehr tolle Coming-of-Age-Geschichten. Kann man nicht so wirklich was gegen sagen, auch wenn die große Magie von Pixar vielleicht den der Vergangenheit angehört. Aber sie haben sich ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, jetzt auch in den nächsten Jahren deutlich mehr Fortsetzungen zu machen von ihren alten Filmen. Und eigentlich war Pixar mal für genau das Gegenteil bekannt, nämlich für innovative neue Filme.
Naja, da wurde ja jetzt schon wieder zurückgerudert seitens von vom Pixar-Chef von wegen, ja, wir machen nochmal einen neuen Toy Story-Film, das steht fest.
Toy Story 5, ja.
Und wir machen wahrscheinlich die Incredibles 3 und eventuell machen wir Inside Out 3. Aber von den nächsten 5 Filmen werden 3 originäre Stoffe sein. Da wurden mal wieder 2 Aussagen gegeneinander gestellt. Oder da wurde aus einer Aussage was rausgezogen, die da nicht drin steht.
Ja,
die Aussage generell erstmal von Bob Iger war, wir lassen das mit den sehr persönlichen Filmen sein. Weil Luca und Rot waren sehr persönliche Filme. Während Pixars Filme oft eher Filme waren, die eine persönliche Note dadurch drin haben, die aber auf einer allgemeinen Stufe behandelt haben. Weil du hast ja keinen anderen Film, die so explizit darauf gebaut sind. Bei Luca und bei Ruth ist es ja so, es geht um Teenager, die quasi das alte Ego der jeweiligen Regisseure repräsentieren. Und so weit ging es ja bei Pixar bisher nie. Was die Filme auch ein bisschen verengt hat. Also ich kenne Leute, die konnten mit Rot nichts anfangen, weil er ihnen einfach zu sehr dieses Teenage-Girl-Perspektiven-Ding drin hatte. Ich kenne aber auch Leute,
Christian,
die konnten mit
Luca nichts anfangen.
Christian
ist scheinbar in seinem Herzen ein Teenage-Girl, das haben wir schon festgestellt. Der hat die volle Punktzahl davon.
Christian hat ja Rot abgefeiert. Also wirklich vollkommen.
Pixar ist ja normalerweise das Studio, zumindest was ich immer auf die Fahnen geschrieben hat, originelle Geschichten zu erzählen. Es gibt, wenn du darüber erzählst, dass, sag mir einen Animationsfilm über Fische im Meer, dann findet Nemo. Über französische Küche, Ratatouille. Über einen Roboter, der letzte auf der Erde ist, Wall-E. Über Monster, die Kinder erschrecken, Monster AG. Also es sind wirklich so, du kannst Pixar-Filme, die großen ihrer Zahl in 2 Wörtern quasi fast zusammenfassen und du hast sofort ein Bild vor Kopf und eine eigene Welt. Quasi. Und das hatte Luca und Rot, wie ich finde, nicht mehr. Das ist.
Richtig.
Das sind Geschichten, die man. Also, natürlich hat man auch. Die grundsätzlichen Geschichten haben wir alle schon mal gesehen, aber.
Das hatte Onward auch schon nicht mehr. Onward war ja der dreamworkigste Pixar-Film, den es gibt. Obwohl ich ihn auch nicht schlecht fand, im Gegenteil. Aber der Film hätte genauso von DreamWorks kommen können.
Und Luca und Rot hätten genauso gut von Disney Animation kommen können.
Richtig. Genauso wie Coco, ehrlich gesagt, schon von... Coco war ein heimlicher Disney-Film.
Ja, aber der hatte wenigstens noch diese mexikanische Totenwelt, die man so auch jetzt noch nicht damals gesehen hat, im Mainstream.
Lustig, was macht Disney 2 Jahre später?
Ja, das war auch merkwürdig. Ja, aber obwohl Encanto war nicht Mexiko, ne? Das war Südamerika.
Kulturkreis. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, genau, aber also die Kulturkreise einfach abfrühstücken auf diesem Planeten, das ist ja Disney-Ding. Ne? Also das ist ja...
Richtig.
Das ist genau das Disney-Ding. Wir haben den Südamerika-Film, wir haben den Ozeanien-Film, wir haben den Südostasien-Film gehabt jetzt mit Encanto, mit Vaiana und mit Raya.
Da hätte Rot natürlich gut reingepasst mit, wir haben den Asiaten in Kanada-Film und wir haben mit Luca den Europäer-Film.
Luca, aber gerade wir haben den italienischen Film, wir haben den italienischen Meerjungfrauen-Film. Quasi, das ist mit Coming of Age, das ist so Disney. Und ich fand ihn ja trotzdem gut und es war keiner dabei jetzt vielleicht, ich muss überlegen, ja, Monster Uni mochte ich jetzt nie so gern, aber es war jetzt kaum ein Film
den
dabei, der
eine
komplette Graupe war. Ne,
Pixar macht hier, immer der noch, Good Dinosaur war schon echt nicht gut.
Jo, aber der ist auch von 2015 oder so, also das ist auch
schon du hast mit Monster Uni angefangen, der war 2012.
Ja gut, wir wären auch vielleicht alle alt. 2014 auf jeden Fall müsste Inside Out 1 gewesen
sein.
Nein,
Inside Out war 2015.
Echt? Hat er nicht 10 Jahre? Ist das jetzt nicht einfach genau 10 Jahre her?
Nein, 9 Jahre. Genau, Inside Out kam 2015. Das war ja das erste Jahr, wo 2014 kam kein Pixar-Film, dafür kam ja 2015 The Good Dinosaur, der in Deutschland Arlo und Spot hieß und Alles steht Kopf.
Genau, da hat sich auch so ein bisschen etabliert, dass man so einen Hauptfilm hat und einen neben Pixar irgendwie, obwohl das, glaube ich, nie Taktik war, aber irgendwie hatte man das dann öfter, dass 2 Pixar-Filme im Jahr kamen und irgendwie so einer der Große war, weil zum Beispiel eine neue Toy Story kam und einer war so der Kleine, der dann so hinterhergeschoben worden ist.
Oder in dem Jahr, wo Pandemie war, sollte ja eigentlich, war ja Onward, kam früh im Jahr, aber der große Pixar-Film war natürlich Soul, der zu Weihnachten kam.
Der aber dann auch in die Streaming-Dienste verbannt worden ist wegen Corona, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Oder nur ein ausgewählter
Film lief,
nur ganz kurz.
Leider. Nee, der lief in den USA, der lief ja in den USA letztes Jahr, nee, doch, in den USA lief der im März diesen Jahres für ein paar Tage im Kino. Als Nachspiel quasi. Weil sie gesagt haben, Film sollte doch mal in die Kinos kommen. Und Soul ist auf jeden Fall auch der beste Pixar-Film in der Zeit nach Inside Out, würde ich sagen. Er ist auch der ähnlichste Film zu Inside Out.
Genau, kommen wir doch mal dazu, beziehungsweise zu Inside Out 2. Zu dem Film, den wir jetzt gesehen haben, der in den Kinos ist, der das Boxoffice malträtiert, wie kein anderer Film
In einer Art und Weise, wie selbst die kühnsten Optimisten es nicht vorausgesehen haben. In den USA ist ja Tradition, dass die Leute in der ersten Woche ins Kino gehen. Egal bei welchem Film, auch bei Familienfilmen. Der Film hat den niedrigsten prozentualen Drop-Off aller Blockbuster-Filme aller Zeiten, seitdem es gemessen wird. Wir können uns vorstellen, was das heißt. Der Film wird jetzt wochenlang, der wird den gesamten Sommer wahrscheinlich auf Platz 1 der Kinocharts stehen. Außer für die ersten 3 Wochen, wo ich einfach unverbesserlich 4 in die Weinkinos kommt. Und wenn man bedenkt, dass Elemental hat am Ende das 10-fache von dem gemacht, womit er gestartet ist. Wenn Alles steht Kopf 2 da rankommt, reden wir über einen Film, der in der Rekorde brechen wird. Der hat ja jetzt schon Rekorde gebrochen. Das ist der bestlaufendste Animationsfilm nach 14 Tagen.
Und wenn man sieht, wo zum Beispiel Super Mario rausgekommen ist am Ende, ist das auf jeden Fall...
Der ist schlechter gestartet und hat stärker nachgelassen. Und hatte mehr Konkurrenz an den Kinokassen.
Jetzt ist aber mal die wichtige Frage, was ist denn der erfolgreichste Pixar-Film aller Zeiten? Findet Nemo?
Findet Dory.
Ach ja, Findet Dory war auch so unfassbar.
Also Findet Nemo ist wahrscheinlich der mit den meisten Besuchern, aber da ja das nach Geld gemessen wird...
Nee, die Unglaublichen 2.
Ach stimmt, der war ja auch so erfolgreich. Aber die Unglaublichen hat man in Deutschland nicht so im Kopf, weil die Unglaublichen 2 in Deutschland nicht funktioniert hat im Vergleich. Ich glaube, der hat 1,1 Millionen gemacht.
Um mal so die Zahlen zu vergleichen. Wir sind ungefähr jetzt bei 800 Millionen zum Zeitpunkt der Aufnahme von Box Office weltweit von Inside Out 2. Ja? Damit hat er jetzt schon ungefähr so viel eingespielt wie Inside Out 1. Der hat nämlich 850 Millionen. Und der erfolgreichste Pixar-Film der Geschichte sind die Unglaublichen 2 mit 1,2 Milliarden. Das heißt, das müsste der locker knacken tatsächlich, ja.
Vor allem, der ist ja in einigen Märkten noch gar nicht gestartet. Ich sag mal, in zwei Wochen ist Alles steht Kopf der erfolgreichste Pixar-Film aller Zeiten. Und wahrscheinlich in 4 Wochen ist er der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.
Ja, der Wahnsinn. Gut, wir wollen inhaltlich einsteigen, nicht nur hier schwärmen vom Boxoffice, sondern vielleicht auch schwärmen inhaltlich über diesen Film. Worum geht es? Wir haben die Hauptprotagonistin natürlich vom ersten Teil, dort Riley, die ist 2 Jahre gealtert, war im ersten Teil 11, jetzt ist sie 13. Und die Emotionen sind immer noch die gleichen. Wir haben Wut, Trauer bzw. Kummer, Angst, Ekel und Freude in ihrem Kopf sitzen und in dem Kopf von allen anderen, die ja die Schaltzentrale übernehmen. Und die Botschaft im ersten Teil, widersprechen mir, wenn ich falsch liege, war so, ja, dass halt Gefühle, auch dass man auch gemischte Gefühle haben kann, dass man das Kummer mit zum Leben gehört, dass man es nicht wegsperren kann oder ignorieren kann, sondern Trauer gehört genauso zu einem Leben wie Freude. Und dazu gehören ja diese kleinen Kugeln, die dann immer in Erinnerungen abbilden. Die waren vorher immer einer Emotion zugeordnet. Und seitdem sie quasi 11 ist, sind diese Emotionen gemischt. Und was ich besonders schön fand und für mich die emotionalsten Momente waren, ist, dass eine traurige oder eine freudige Erinnerung, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Zeit mit deiner Familie, gleichzeitig eine traurige Erinnerung sein kann, je nachdem, in welchem Kontext man sich daran erinnert. Zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied nicht mehr lebt. Das war für mich Teil 1 und der Sinn und Zweck von Teil 1, eben diese abgerundete Geschichte über die Kindheit und auch das Verlassen der Kindheit. Teil 2 startet quasi mit dem Knopf, der schon in Teil 1 angeteasert worden ist. Es geht ein roter Knopf an und wir sind in der Pubertät. Und dann kommen natürlich neue Gefühle dazu. Die hattest du in deinem Intro-Satz schon gesagt. Wir haben dort Zweifel. Anxiety im Englischen, wir haben auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ob man es nicht anders übersetzen kann. Besorgnis zum Beispiel ist auch ein gutes Wort. Auf jeden Fall ist es nicht Angst, sondern es ist so ein bisschen Zweifel, Besorgnis. Dann haben wir Langeweile, das ein
oder
ja,
wie
ein
es, französisches wie sie, oder
ja
Ennui. Ennui, es ist so fantastisch. Oder wie Freude sagt, Vivi? Vivi. Vivi ist dein Name. Egal.
Genau, so ein französisches Teenage-Mädchen. Ach so, ja, genau, Zweifel, Anxiety ist ein orangenes, zu Haare berg stehendes Wesen, was für mich direkt aus einer Zeichnung von Walter Mörs sein könnte, aber nur an dieser Stelle. Dann haben wir Peinlichkeit, Embarrassment im Englischen, ein natürlich, wie ich finde, Weltklasse dargestellt von einem großen rosa Jungen, der seinen Pullover über seinen Kopf ziehen kann, bis zum geht nicht mehr, wenn ihm irgendwas peinlich ist oder auch einfach auf die Schaltkonsole fällt, wenn Riley irgendwas peinlich ist, sehr, sehr gut. Dann haben wir Neid, ein kleines Mädchen, das sobald irgendwas auftaucht. Ihr wisst, was Neid ist, wenn sie irgendwas cool findet, ist sofort
will ich haben.
Neidisch drauf und will's haben. Und dann haben wir, zumindest für 2-3 Mal in diesem Film, haben wir eine alte Oma, die Nostalgie abbildet, die aber noch keinen großen Auftritt hat, sondern wahrscheinlich eher, wenn es ein Inside Out 3 geben würde und Riley noch mal ein paar Jahre älter ist,
Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wir können uns doch darauf einstellen, dass wir in 5 Jahren Inside Out 3 sehen werden bei den Kinozahlen. Da wird es dann heißen bei Pixar, wenn wir eine gute Idee haben, machen
ups,
wir den.
Wir haben eine gute Idee.
Und Disney wird sagen, ihr habt eine gute Idee.
Und ich persönlich hätte auch ein paar gute Ideen für ein Inside Out 3, denn
ich glaube, wir alle.
Wir gehen rein und ich war enttäuscht. Von Inside Out 3. Das weiß ich nicht. Aber von Inside Out 2 war ich enttäuscht. Und wenn man sich diese Emotionen anschaut und man sich denkt, das ist jetzt die Emotionsbreite eines Teenagers, da fehlt mir ein bisschen was. Und darüber werden wir zu sprechen kommen. Erstmal Riley ist mit ihren Freundinnen auf einem Eishockey-Camp ein Wochenende und dort offenbaren ihre Freundinnen, dass sie auf eine andere Schule gehen werden im nächsten Jahr. Und sie ist jetzt so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem letzten Wochenende mit ihren Freundinnen und den älteren Mädels, mit denen sie halt dann zur Schule gehen wird und in ein Eishockey-Team wahrscheinlich spielen wird. Und um sich da quasi ranzumachen und Teil der Gruppendynamik zu werden. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, auch darüber werden wir zu reden kommen. So.
Ja.
Das ist die Geschichte. Und, ach so, genau, im Kopf selber, ja, die neuen Emotionen nehmen das Ruder und die alten Emotionen werden von Anxiety ins Unterbewusstsein geschickt, wegkatapultiert. Ja, und sie müssen jetzt, also die Grundgeschichte, diese Reise, da wird's mir wirklich recht geben, glaube ich, das ist jetzt nicht das bahnbrechendste Storytelling aller Zeiten. Basically ist genau dasselbe wie im ersten Teil, sie müssen ins Unterbewusstsein gehen, um dort eine Quest zu erledigen.
Ich sag mal so.
Ja.
Sie haben versucht, einiges aus dem ersten Teil zu reproduzieren. Also, klar, also die Quest ist quasi fast dieselbe, der Unterschied ist einfach, dass es diesmal nicht nur die beiden gegensätzlichen Emotionen Freude und Kummer sind, sondern dass quasi alle alten Emotionen verbannt werden von Zweifel, und wir können es ja sagen, Zweifel ist in diesem Film der Bösewicht. Im ersten Film können wir sogar argumentieren, ob Freude der Bösewicht ist. Diesem Film ist Zweifel der Bösewicht. Und das Gute ist an diesem Film, was einen sehr guten Film meiner Meinung nach ausmacht, zumindest für Kinder, es ist ein Bösewicht, der selbst nicht weiß, dass er Bösewicht ist. Das ist ja bei Freude genauso im ersten Teil. Zweifel tut alles in der Überzeugung, dass es das Beste für Riley ist. Obwohl wir aus unserer Zuschauerperspektive, zumindest als erwachsene Zuschauer, schnell merken, okay, Zweifel hat hier eindeutig das Ruder falsch übernommen.
Aber das, also, als erwachsene Zuschauer diesen Film zu schauen, ist ja super spannend. Weil, auch schon Teil 1, ich habe auch die Theorie aufgestellt, dass erwachsene Zuschauerinnen damit viel mehr Spaß haben als Kinder. Weil du kannst es halt aus einer nostalgischen, beziehungsweise einer Position sehen, wo du das Ganze ja schon mal durchgemacht hast. Du weißt also natürlich, dass Freude lernen muss, mit Kummer zusammenzuleben, und du weißt, dass beide Emotionen zu deinem Leben gehören. In der ersten Szene von Inside Out 2 werden böse Erinnerungen in das letzte, hinterste Eck des Unterbewusstseins geschossen. Und ich saß dort und dachte mir, ja gut, natürlich kommen die irgendwann wieder zurück und dann wird Riley heulen. So nach dem Motto. Die schlechten Gedanken einfach ins Unterbewusstsein.
Meine Begleitung hat mich angestupst im Kino und hat gesagt, das wird sich noch rächen. Das wird sich noch rächen. Und ich so, klar, so funktioniert Film-Storytelling natürlich. Das wird aber aufgegriffen.
So funktioniert allgemeines Storytelling, aber selbst wenn du keine Ahnung vom allgemeinen Storytelling von Filmen hast, weißt du das einfach, weil du es weißt. Du weißt, dass Gedanken ins hinterste Eck deines Kopfes zu schieben nicht gesund ist. Und dass sie zurückkommen und das Zweifel, wenn dieses Wesen deinen Kopf übernimmt, das vielleicht für eine gewisse Zeit okay ist, aber alle Menschen, die zu viel overthinken und so weiter, die wissen das. Auf Dauer ist das natürlich kein Zustand und fühlt sich dann auch genauso an, wie dieser Film halt gezeigt. Und ich, wenn wir mal mit den Positiven anfangen wollen für meine Sache, sie machen genau das, was sie im ersten Teil auch schon schaffen. Du hattest super viele Szenen drin, wo du das, wenn du das in deinen realen Kopf quasi übersetzt, was dort passiert, ne? Ohne dass dort wirklich Menschen in deinem Kopf sind oder Wesen. Aber wenn du es einfach nur die Situation übersetzt, dann hattest du, wie schon in Teil 1, oftmals das Gefühl, genau das kenne ich. Wenn diese Emotion gegen die andere gewinnt, wenn die zwei sich streiten, oder wenn sie einfach auch nur, auch dieses Katapult, ne, dieses Gefühl, ich katapultiere jetzt wirklich diese Gedanken einfach weg. Ich schieb sie nicht weg, sondern es ist wirklich, als würdest du sie nach hinten schieben. Und so oft hast du, oder dieser Embarrassment-große Typ, wenn der sich einfach auf diese Konsole schmeißt, ne? Und genauso hast du auch das Gefühl, wenn dir etwas peinlich ist, das kommt ja nicht langsam oder sowas. Das ist wie wenn irgendjemand sich auf die Konsole deines Kopfes schmeißt und sagt, das ist dir jetzt aber so peinlich, und dann ist Trauer und tut da noch so einen Finger dran halten. Also das ist so viele Situationen, genauso wie in Teil 1, konnte man so schön nachvollziehen, auch wenn man nicht mehr Teenager ist. Ging dir wahrscheinlich nicht.
Ja, jetzt hast du so viel gesagt, also klar, also ich saß in diesem Film und dachte, es ist unglaublich, wie gut sie das wieder treffen. Das ist wieder, also als hätten sie nicht mal bei ihren Teenager-Kindern die beobachtet, sondern wären nochmal in sich gegangen, was passiert bei uns in den schlimmsten Momenten, und hätten das 1:1 übertragen. Es waren unfassbar gut geschriebene Szenen dabei. Aber ich weiß nicht, ob man als erwachsener Person so viel mehr Spaß hat. Ich glaube, als erwachsene Person hat man in diesem Film theoretisch weniger Spaß als Kind. Weil als Kind sieht man irgendwie, ah, Slapstick, ah, ist so lustig, und ah, Kinder haben über jede Scheiße in diesem Film gelacht. Wir saßen extra relativ weit vorne. Wir waren in einer Vorstellung, wo relativ viele Kinder drin waren. Auch weil wir im Gegensatz zu dir und deiner Begleitung nicht in OV drin saßen. Und es wurde sich über alles beömmelt. Klar, also es gab mehrere Sequenzen, wo ich beinahe auch vor Lachen aus dem Stuhl gefallen wäre. Und das ist der Punkt, wo ich sage, es gibt einen Punkt, wo dieser Film deutlich besser ist als Teil 1. Ich finde ihn deutlich lustiger. Teil 1 ist runder und ist innovativer, weil vieles von dem, was in Teil 2 funktioniert, hast du in Teil 1 genauso schon mal gesehen. Und in Teil 1 war das neu. Und Innovation ist immer ein Pluspunkt. Aber dieser Film war wesentlich lustiger. Also die erste halbe Stunde, da war keine Szene dabei, wo ich nicht lachen musste. Es war keine einzige dabei. Und spätestens in der Szene, wo sie dann ins Verlies der dunklen Geheimnisse geschlossen werden.
Ja.
Und was da passiert die nächsten 5 bis 6 Minuten? Also holla die Waldfee, ich habe Jahre nicht mehr im Kino so gelacht wie in diesen 5 bis 6 Minuten und habe die ganze Zeit gesagt, ist genau mein Humor alles. Also sowohl diese Slapstick-Nummern, die da drin waren, als auch diese Anspielungen, als dann auch noch, es gibt eine Anspielung auf so Mittwoch-Kinderfernsehen.
Dora.
Wo in Deutschland, Dora, in der deutschen Synchro spricht das ja Bastian Pastewka, der macht das ganz fantastisch.
Schön. Ja, sehr schön.
Ich saß da, es ist so gut getroffen alles. Ich hab mich, und da, auch dann diese Final Fantasy Figur oder was das sein sollte, die dann als großen Skill hat, dass sie sich so googeln kann. Ich so, es passieren so Slapstick-Dinger, die du in so einem, wo ich wieder dachte, ja, genau das, und natürlich, da haben die Kinder hinter uns gelacht, und ich saß da auch so, das ist genau mein Humor. Was hatte ich im ersten Teil nicht?
Echt?
Nicht so sehr. Es gab, ich hab im ersten Teil auch viel gelacht, aber ich hatte kein Mal das Gefühl, dass ich wirklich total laut auflachen muss. Und das ist jetzt in dem Film relativ oft. Wo ich dir recht geben muss, ist natürlich die Tatsache, dass,
Das erstmal zum Humor, muss ich dir, also ich musste auch sehr viel lachen in diesem Film. Ich finde auch, der Film trägt sich fast komplett nur durch schönen Humor. Weil der ist saulustig. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das haben sie, wie ich finde, auch aus Teil 1 sehr gut übernommen. Diese Emotionen, wie sie sich ausspielen und natürlich auch gegenseitig angreifen, das Zusammenspiel von den Emotionen und auch mit den anderen Dingen in deinem Kopf, ist Comedy Gold. Also das kannst du ewig weitermachen. Ne? Und
Gedankengewitter, Geistesblitze, sag ich nur.
Geistesblitze, aber auch die Sarkasmus-Szene ist.
Die Sarkasmus-Spalte war natürlich Weltklasse auch wieder. Da saß ich im Kino und dachte an meinen Kumpel, der so, wenn er mal richtig in Fahrt ist, eigentlich nur noch sarkastisch ist. Da habe ich gedacht, okay, das ist er. Also, es waren so Momente, wo ich wieder dachte, ja. Das ist der Funken Genialität, den nur ihr habt, Pixar. Das ist das Geniale von euch.
Ich fand zum Beispiel diese Dora, also ich hatte so das Gefühl, bei dieser Dora, also man ist ja im dunklen Geheimnisraum quasi und man hat den Videospiel-Crush-Charakter und die alte Kinderserie, die sie noch heimlich schaut.
Heimlich, ja.
Beides relatable, auf jeden Fall, als dunkle Geheimnisse. Und dann hast du... Ich hatte das Gefühl, die eine Hälfte des Kinos lacht nur bei dem Videospielcharakter, die andere Hälfte bei Dora, bei der Dora-Referenz. Irgendwie, die haben sich ja quasi abgewechselt mit ihren Gags. Und ich musste wirklich lachen bei dieser Dora-Referenz, mit dieser Tasche, die dann auf einmal hinstiegt und sagt, und halt zwei dumme Antworten gibt und einmal, oder Dynamit. Und und auch, dass der Zeichenstil dann so anders wird und so, das mochte ich auch schon. Bei Teil 1 arbeiten sie ja super gerne mit anderen Stilen, wo sie im Gang der abstrakten Gedanken sind zum Beispiel.
Ja.
Und das passiert ja auch super gerne. Und du hast wirklich Momente drin, die sind schreiend komisch. Auch Nostalgie, die wir schon, das ist so eine alte Oma, die zweimal reinkommt. Es ist absurd lustig und so weiter und so fort. Du hast da wirklich großartige Gags drin. Möchte ich dir nicht absprechen. Das ist das Highlight des Films, der Humor. Beim Rest, nochmal, ist es für mich im besten Fall ein Abklatsch von Teil 1 in vielen Sachen. In Teil 2 die weniger mutigere Variante wie Teil 1, weil du hast nun mal nicht mehr das Thema Kindheit, sondern du hast das Thema Pubertät. Und das, finde ich, haben sie in seiner Gänze nicht erreicht zu darzustellen. Weil da fehlen...
Das war auch nicht das Ziel. Sorry, du wirst es jetzt als Thema, große Schwäche... Du wirst jetzt als große Schwäche anführen, dass sie nicht alles in Pubertät gezeigt haben. Ich sage aber, der Film kondensiert sich auf ein Wochenende, auf 3 Tage. Und ich habe gedacht, ich habe dann nach dem Film gedacht, wenn sie da noch mehr von Pubertät reingepackt hätten, wäre es unglaubwürdig gewesen. Weil in diesen 3 Tagen passiert so viel, was aus der Perspektive von 2 erwachsenen Menschen nichts ist. Was für eine 13-Jährige wirklich so wirkt, als würde jetzt gerade alles über die nächsten 10 Jahre entscheiden in deinem Leben. Was Zweifel ja mehrmals auf den Punkt bringt. Wir müssen alles sorgfältig abwägen, weil jede Entscheidung kann richtungsweisend für die nächsten Jahre sein.
Genau, das ist ja auch das Gefühl, was man als Teenager oft hat. Das, was ich jetzt mache, das sind die wichtigsten Entscheidungen aller Zeiten. Obwohl es natürlich als erwachsene Person so, das entscheidet höchstens für... weiß ich nicht, eine Woche oder so. Und dann kann sich doch dein ganzes Leben wieder ändern. Das machen sie auch wieder gut. Das sind diese situativen Szenen, die man sehr gut relaten kann. Trotzdem, wenn er sich mit Teil 1 messen lassen will, finde ich, dass Teil 1 einfach sein Thema in seiner Gänze im Kopf perfekt dargestellt hat. Und hier fehlen Sachen. Es waren zum Beispiel 2 andere Emotionen noch angedacht, die nicht vorkamen. Guilt, glaube ich, war 1, also Schuldbewusstsein und noch irgendwas, was habe ich jetzt vergessen? Schuld und was andere noch? Das war so ein kleiner Typ mit einem riesengroßen Rucksack. Sehr lustig. Und noch irgendwas, habe ich auch nur bei Twitter gelesen. Liebe kommt in diesem Film aber zum Beispiel überhaupt nicht drin vor. Ist das Inside Out 3 dann mit 16-jährigen Riley? Ist das dann noch Pixar?
Lass uns das Thema Liebe später behandeln, weil... Das ist so eine Sache, ich habe auch eine Kritik gelesen, die den Film verrissen hat, mit genau der Begründung, von wegen, so entsexualisiert kann nur Pixar Pubertät erzählen. Wo ich so denke, ja, wenn das der einzige Punkt ist, den du an dem Film sehen willst, ist es vielleicht ein bisschen engstirnig, aber gut.
Nee, es ist nicht nur der einzige Grund, aber trotzdem ist das Thema Sexualität gerade in der Pubertät so unfassbar wichtig.
Aber in den ersten 3 Tagen deiner Pubertät, in den ersten 3 Tagen. Ich weiß nicht. Also ich sag mal so.
Schon.
Wenn ich den Film geschrieben hätte, wäre das wahrscheinlich auch ein größeres Thema gewesen. Aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ja, endlich mal ein Film, der sich mit Pubertät auseinandersetzt, ohne dass er das billigste Vehikel nimmt. Und das billigste Vehikel, um Pubertät zu erzählen, ist Liebe.
Ja, aber du machst es dir, wie ich finde, noch einfacher, indem du sie weglässt. Weil, also Pixar, wie ich auch finde, in diesem Teil, sie haben die, ich klaue einen Spruch von meiner Begleitung, Grüße an der Stelle, sie haben die low-hanging fruits genommen. Sie haben die einfachen Gags gemacht. Du hast es schon gesagt, es sind die Situationen, als hätten sie einen Teenager beobachtet und dann gesagt, was könnte in seinem Kopf einfach vorkommen, welche Emotionen kämpft er gerade gegen welche und wie kann man das bebildern. Ohne dort irgendwie anecken zu wollen. Also irgendwie, weil Themen in dieser Pubertät sind doch auch, dass du aneckst gegen deine Eltern oder gegen deine Freundinnen und Freunde, gegen Mitschülerinnen, gegen dich selber, dass du in...
Weiß ich nicht. Also klar, die Eltern sind raus, allein schon aus dem Thema, weil die Eltern nur in den ersten 5 Minuten und in den letzten 5 Minuten des Films vorkommen, weil alles in diesem Wochenende spielt. Aber im Grunde genommen...
Ja, du kommst immer mit diesem einen Wochenende, aber dann... Also, das ist ja nicht Thema des Films, dass das ein Wochenende...
Doch, das Konzept des Films ist ja, du erlebst das erste Wochenende deiner Pubertät in so einer Ausnahmesituation. Das ist das Konzept des Films, Marius. Sonst würde der Film ja ganz anders funktionieren. Der Film spielt 90 Minuten und davon sind 80 Minuten in diesem Camp.
Trotzdem wollen sie doch eine komplette Gefühlswelt darstellen. Das ist Thema der gesamten Reihe. Mehr oder weniger die Gefühlswelt der Person darzustellen in seiner Gänze. Oder zumindest mit ganz vielen Anspielungen oder Referenzen oder ähnliches. Also wenn du schon nicht die... Ich sag ja nicht, dass sie horny als Gefühl da reinhauen wollen. Das ist ja Schwachsinn. Aber dass du zumindest irgendwelche Anspielungen oder Dinge machst, die das halt das quasi als Gleichnis dort vorkommen. Und... das kommt dort nicht vor. Du hast einen Videospielcharakter, auf den sie steht, und du hast irgendwie den Mount Crushmore. Also zweimal ein Gag, einfach nur. Und so ein wichtiges... Ich sag dir auch nicht, dass der ganze Film darum handelt. Und da verstehe ich auch Leute, die sagen, ey, endlich mal kein Film, der einfach nur einen Teenager als als wie so deutsche Komödien aus den Nullerjahren irgendwie, du erinnerst dich so an Harte Jungs oder was, die irgendwie Teenager einfach nur als irgendwie, du gehst in die Pubertät und bist sexbesessen, darstellt. Das wäre auch nicht Pixar, das wäre auch nicht amerikanisch. Aber dass es komplett rausgenommen worden ist, so komplett, das stört, wie ich finde, sehr. Also, das also, auf jeden Fall ein Punkt.
Nicht, ich weiß nicht, ob du in einem Film mit einer 13-Jährigen Liebe und Sexualität so reinbringen musst. Ich verstehe den Kritikpunkt, dass man es hätte reinbringen können. Vor allem, ich sehe da auch was in dem Film, aber...
Und das kommt noch dazu?
Es ist für mich nicht zwingend, dass das ein Thema ist. Es ist für mich nicht zwingend, weil der Film hat ein ganz anderes Thema, nämlich was ist, wenn du davon übermannt wirst, wenn du auf einmal zweifelst oder nenn es Sorge. Ich finde tatsächlich, nachdem ich den Film gesehen habe, ich war vor dem Film auch schwierig, war ich mir nicht sicher, trifft Zweifel das, was sie erzählen wollen? Aber im Grunde trifft Zweifel, weil Wiley wird von Zweifel so gesteuert, dass sie an allem zweifelt, dass sie Entscheidungen trifft, die sie 2 Tage vorher nicht so getroffen hätte. Sie färbt sich die Haarsträhne, um dazu zu gehören. Ich sag mal so, wenn das die Eltern direkt sehen, würde sie damit anhängen. Sie lässt ihre Freundinnen in den Stich. Es ist der Film, ich finde nicht, dass der Film nur die Low-Hanging, er holt
das
bei den
ist doch,
Gags.
Das ist doch Low-Hanging Fruits der Pubertätsgeschichte. Von irgendeinem Coming-of-Age-Film werden die Freunde in den Stich gelassen, weil man zu einer cooleren Gruppe gehören will. Das ist die Geschichte eines jeden zweiten Coming-of-Age-Films. Ich fand eher die älteren Freundinnen, die waren mal was anderes, in dem sie ja überhaupt gar nicht pressure-mäßig auftreten, sondern eher sogar sich selbst reflektieren und sagen, oh, sorry, wenn wir dir zu viel Druck gemacht haben oder sowas, so nach dem Motto. Aber die Geschichte, ich lasse meine Freundin im Stich, um zur coolen Gruppe zu gehören, basically jeder Teenager-Film.
Das sehe ich anders. Aber gut.
Mean Girls. Genau das.
Mean Girls ist eher, was passiert,
willst,
wenn du dich von jemandem manipulieren lässt.
Du willst zu den coolen Kids gehören. Das ist die Geschichte
Ja, aber du hast jetzt Mean Girls gesagt und in Mean Girls geht's darum, die coolen Kids zu mocken und dann aber selbst dazu zu wehren währenddessen. Das ist ein komplett anderer Film.
Trotzdem. Anyway. Aber soll ich dir andere 100 Filme nennen, wo Teenager zu coolen Clique gehören wollen? Also, das ist jetzt nicht innovativ, das wollte ich damit sagen. Und
der Film, ja, aber ich bin ja entschieden dagegen zu sagen, dass ein sehr guter Film zwingend innovativ sein muss. Ich weiß, du bist anderer Meinung.
Nö, aber also ich habe eine andere Erwartungshaltung einfach daran. Weil Inside Out ist innovativ.
Der Film ist eine sehr gute Evolution der Revolution, die Inside Out 1 war. Du kannst nicht jedes Mal genauso innovativ sein wie in Inside Out 1.
Aber du hättest es sein können. Du hast ein Thema vor dir liegen, das auch Revolution braucht. Der Coming-of-Age-Film ist ja steckt ja auch, ne, ich sage nicht in der Krise, ich schaue ihn ja auch gerne an, aber er steckt zumindest, also sehr, sehr viele Filme laufen dort ähnlich ab und Pixar hätte die Chance, wenn ein Studio, dann Pixar, dort was Neues zu machen. Deswegen sage ich ja, ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung wegen dem ersten Teil und wegen dem Studio.
Jetzt kann ich natürlich argumentieren, er macht was anders, er lässt die Liebe weg.
Ja, gut, fairerweise, aber...
Das hast du mir jetzt auf den Tisch gelegt.
Ja, aber also ich sag ja auch nicht, dass das Hauptthema ist. Das ist ja auch, also das ist gar nicht das Hauptthema sein soll. Das Hauptthema ist Zweifel. Zweifel an dir selber, Zweifel an dem, was du tust.
Und das spielt ja keinen Film so konsequent aus.
Absolut, aber ich sag ja nicht, deswegen dürfen alle anderen Themen wegfallen, die mit Pubertät und von einer 13-Jährigen zu tun haben. Finde ich nicht. Wenn dein Anspruch ist, die Pubertät zu zeigen. Und den hat Pixar hier. Sonst mach nicht Inside Out 2, sondern mach einen anderen Film, wo du nicht die Gefühlswelt zeigst.
Naja, aber schon in Inside Out 1 war ein Gefühl sehr dominant, in Inside Out 2 ist ein anderes Gefühl sehr dominant. Und sorry, aber ein so komplexes Sozialverhalten wie Anxiety oder Zweifel oder wie auch immer, so klar zu zeigen, das wischt für mich viele Argumente auf. Also allein die Tatsache, wie man dann sieht, wie sie fast schon in eine Panikattacke gerät am Ende
ja,
des Films.
Ja, gute Szene. Ja, natürlich. Das ist nicht nur fast, das ist eine Panikattacke.
Also wie sie sich in eine Panikattacke hineinsteigert und was dann in dem Kopf, was wir dann sehen.
Das ist auch animationstechnisch wahnsinnig gut.
Ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, vielleicht wären sie doch besser auf den ersten Entwurf zurückgegangen. Der erste Entwurf sah nämlich vor, dass Anxiety quasi wie so ein Baby-Godzilla ist, der immer größer wird, sobald man anfängt, gegen ihn zu kämpfen. Das hätte ich visuell auch sehr interessant gefunden.
Ja, so wird es halt so ein Tornado in deinem Kopf, ist ja auch gut. Aber es auch ist ein gutes trotzdem, Bild. Trotzdem auch hier so ein paar Sachen, also wahnsinnig starke Szene, möchte ich gar nicht sagen, ein 13-Jähriger mit einer Panikattacke zu zeigen, muss, ist auch, gehört dazu, dass man sich das traut, beziehungsweise so zu zeigen, davon hätte ich einfach gern mehr gewollt. Und du hast aber eine Szene kurz davor, in dem Freude sagt, zumindest im Englischen ist es irgendwie, dass du vielleicht, wenn du älter wirst, dass du dann einfach weniger Freude hast. So.
Ja.
Das ist erstmal ein schöner Satz.
Freude kriegt in dem Film ja auch eine Panikattacke übrigens. Wenn sie sagt, of course I'm disillusional. Was meint ihr, wie hart es ist, jeden, egal was ist, so zu tun, als wäre immer fröhlich zu sein.
Aber wenn, also sie sagt es, das ist mein Problem an dieser Szene. Und bei Inside Out 1, erinnere dich an die Szene, wo sie quasi ihr kindheitsbesten imaginären Freund vergisst, weil er halt in diesem Abgrund nicht rauskommt. Und damit
Bing-Bong.
Du, genau, Bing-Bong, und damit sagst du aus, dass sie es vergessen hat, hiermit. Aber sie sagt nicht, sie steht nicht um, oh nein, jetzt hat Riley ihren besten Freund aus seiner Kindheit vergessen. Sie sagt es nicht, sondern es wird gezeigt und wir dürfen uns denken, oh mein Gott, wie traurig ist das denn, sie hat einen Teil ihrer Kindheit vergessen. Das steht hinter dieser Szene und wenn man drüber nachdenkt, dann kamen mir zumindest die Tränen in dieser Szene. Und hier ja, habe ich nichts gefühlt, weil sie es sagt, weil Freude sagt, oh, und ich dachte mir, oh, da liegt doch Potenzial, darüber nachzudenken, dass du als Erwachsener weniger Freude empfindest.
Dass der Film, es liegen 9 Jahre zwischen Inside Out 1 und 2. Das ist ein wichtiger Punkt, wie ich finde, weil der Film muss auf einer gewissen Art und Weise leider anders funktionieren als noch vor 9 Jahren. Alles steht Kopf 1 übrigens kam in Deutschland 3 Monate nach dem US-Start raus. Inside Out 1, also kam in den USA im Juni oder Juli 2015, in Deutschland im Oktober. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass dieser Film dieselbe Vermarktungsstrategie hätte, ich wäre gestorben vor Neid. Nach 2 Tagen, als der Film raus war, gab's 1 Million Memes zu dem Film. Und natürlich, welche Szene ist die meistgenommenste? Die Szene, wo Freude sagt, oh, maybe, vielleicht ist es so als Erwachsener, dass man einfach weniger Freude empfindet. Es wird überall rausgekorbt. Warum? Weil es als Meme-Szene perfekt funktioniert und Leute sagen ja, wie toll ist diese Aussage? Und ich denke mir auch, ja, sie wäre noch besser, wenn sie nicht
eben, darauf die Aussage konzipiert ist super, worden wäre. Aber sie ist doch viel besser, wenn du selber drauf kommst.
Dass irgendwer auf Instagram oder TikTok daraus was schneidet und es dann als großes Ding verpackt. Also ich kann dir sagen, in den letzten 2 Wochen habe ich 50 Sachen aus Inside Out, haben wir uns hin und her geteilt, meine Begleitung und ich. Die entweder weil sie nochmal so lustig oder einfach so POV-Nummern von wegen alles bezweifelt, POV. Das bist du oder so. Keine Ahnung. Er ist jetzt sehr plach.
Aber
ich verzeih dem Film. Was möchtest du denn?
Willst du einen Film schauen, weil du danach geile GIFs hast? Oder willst du einen
Nein.
Film schauen, damit du selber auf solche Gedankengänge kommst und der dich anregt?
Ich hatte ja genug eigene Gedankengänge im Film.
Nee, dieser Film kaut dir ziemlich stark vor, was hier passiert. Und jetzt könnte man sagen, ist ein Kinderfilm, hä, was beschwerst du dich? Nein, Inside Out 1 ist das Gegenbeispiel. Der zeigt dir eine Kugel mit 2 Gedanken, mit 2 Emotionen und da steht keiner und sagt, oh mein Gott, jetzt hat Riley gelernt, wie man Trauer und Freude zusammen empfindet. Oder der zeigt dir eine Erinnerung, die sich von gelb zu blau färbt und da steht keiner und sagt, oh, diese Erinnerung, die ist jetzt traurig geworden, aber das ist gut. Also so, das sagt...
Vielleicht sind die Menschen doch einfach dümmer geworden, Marius.
Ja,
vielleicht haben die Leute Inside Out 1 nicht verstanden.
Natürlich haben die Leute Inside Out. Die Leute haben den auch verstanden.
Ich weiß es nicht.
Natürlich haben die verstanden. Doch.
Andererseits, der Film hat genug Sachen, wo du selbst drüber nachdenken kannst. Das Problem ist, dass er davon nichts einlöst. Aber ich sage es jetzt nochmal.
Kommen wir zum Queerbaiting.
Dazu kommen wir jetzt, genau. Ich sage es nochmal, ja. Bevor wir zum Queerbaiting kommen, weil das schon Hard-Spoiler-Territory ist. Ich kann den Film nicht vorwerfen, dass er dass er für einen Massenmarkt funktionieren muss. Dann, das ist so, also ich kann ihm vorwerfen, dass er Liebe ausblendet, aber dann kann ich sagen, aber es war eine, ich kann dann abwägen, ist das eine bewusste Entscheidung? Ja, kann ich die kritisieren? Natürlich, du hast sie kritisiert, kann ich verstehen. Aber ich habe für mich entschlossen, der Film funktioniert als das, was er ist, so gut, dass es mir egal ist und dass ich sage, sie werden eh Inside Out 3 machen und spätestens dran, wenn sie, wird Pixar an ihr Hassthema rangehen müssen, nämlich an Liebe und Sexualität. Weil dann kannst du
sagen, nee, Liebe ist eigentlich ein Pixar-Thema. Sexualität kommt in Pixar-Filmen nicht drin vor.
Sie werden darum nicht drum herum kommen, wenn sie nochmal einen Film machen.
Nee, Riley mit 15 oder sowas, dann nimmst du dir wirklich keiner mehr ab. Also das,
Und natürlich, der Film, es beginnt damit, der Film kommt im Pride Month raus. Und allein schon, wie das inszeniert wird, wie sie auf diese Val aufblickt.
Und das ist im Trailer drin. Die Szene ist im Trailer drin. Sie guckt das ältere Mädchen an, sie erscheint wie ein Heiligenschein quasi, als würde sie direkt in die Sonne schauen. Schnitt zu ihr, sie ist quasi komplett, Gefühle gehen riot in dieser Szene. Das ist ja auch die Szene, wo wir die neuen Gefühle zum ersten Mal in Aktion sehen. Ne, wie sie zum ersten Mal überhand nehmen von der Konsole. Und das ist schon schwierig, wenn man bedenkt, weil die Szenen, die im Kopf spielen, also da, wo wir Rileys Gedankengänge und sowas abgebildet sehen, dort kommt sie nicht vor. Wir haben zweimal Szenen, wo es um Crushes geht, einmal mit dem Videospielcharakter und einmal mit dem Mount Crushmore. Das ist das Einzige. Ja. Und dort, also warum dieser Mount Crushmore nicht ein Gesicht von dieser ich habe ihren Namen vergessen, von dieser älteren, wie heißt sie?
Belle? Valentina.
nicht hat, was sie davon abgehalten hat, das zu machen, ergibt sich mir nicht.
Konservative Rednecks in den USA. Weil jetzt feiert ja die Anti-Vogue-Bubble feiert diesen Film ja wieder, weil er nicht Vogue ist und begründet damit den Erfolg. Ich bin der Meinung, der Film wäre ja genauso erfolgreich gewesen, wenn sie den Schritt durchgezogen hätten. Klar. Weil ich habe genau in der Szene. In der Szene, wo das dunkle Geheimnis, wo dann gesagt wird,
ja, das genau, das kommt offenbart, dann auch noch. Das ist die After-Credit-Scene.
Da waren wir schon gar nicht mehr im Kino. Wir sind rausgegangen vorher. Da habe ich zu meiner Begleitung gesagt, okay, das dunkle Geheimnis ist, dass sie auch auf Mädchen steht. Dass sie auch was für. Das ist offensichtlich. Und sie so, nee, es ist Pixar. Ich so, ja, aber come on. Und wir waren beide extrem enttäuscht über das Queerbaiting. Vor allem, es wurde ja dann nicht mehr aufgegriffen, das dunkle Geheimnis wurde dann nicht aufgegriffen. Und dann lese ich dann im Nachhinein irgendwie diesen Gag und denke dann so, Leute, dann macht doch wenigstens was Vernünftiges damit mit dem dunklen Geheimnis, von wegen das dunkle Geheimnis ist.
Den Gag hat keiner verstanden im Kino. Alle, die im Kino waren, hat alle so, hä?
Das dunkle Geheimnis ist, dass sie Angst hat, einsam zu sein oder so. Was auch zu ihrer Geschichte gepasst hätte, von wegen, sie ist vor 2 Jahren umgezogen oder so.
Und was wieder ein Teaser wäre für Teil 3, wo es dann vielleicht darum gehen könnte. Wie ja auch Teil 1 endet ja auch mit diesem, oh, wofür ist dieser neue Button da, wo da Pubertät draufsteht und alle so, na, den brauchen wir erstmal nicht so ignorieren. Das ist ja auch ein Teaser für Teil 2. Genau, das dunkle Geheimnis ist einfach ein Gag. Ist auch vollkommen egal. Ich fand's schon fast okay, weil das wäre noch armseliger, wenn du diese Queer-Thematik als Gag in den After-Credits hinpackst. Also das hätte Leute, glaube ich, sogar noch saurer gemacht, weil so nach dem Motto so, Alter, ihr tut einen 90-Minuten-Film machen, wo das null Thema ist und dann packt ihr es einfach in die After-Credits hin, um euch damit zu feiern oder was? Das ist ja auch komplett bescheuert. So, niemand auf dieser Welt hat ein Problem damit, dass Riley straight ist. Nee. Absolut niemand. Das Problem ist das Queerbaiting. Und für Leute, die nicht wissen, was ist, das Marketing suggeriert komplett, dass das eine Thematik sein könnte in diesem Film. Und es ist keine Thematik. Nur um Teile der Community ins Kino zu bekommen. Und es funktioniert. Weil Leute diskutieren darüber auf Twitter, diskutieren darauf auf anderen Social-Media-Plattformen wahrscheinlich genauso.
Wir diskutieren gerade in dem Podcast darüber.
Wir diskutieren darüber. Und für Leute ist das nun mal ein Thema. Weil ich auch nachvollziehen kann, weil animierte Mainstream-Queer-Filme gibt es nun mal nicht so viel. Und viele haben sich vielleicht erhofft auch dazu, dass Pixar dort einen nächsten Schritt macht, den sie ja schon teilweise bekommen haben.
Nachdem sie bei Luca es hätten gehen können. Bei Luca hätte es ja schon passieren können.
Genau, aber zum Beispiel bei Luca sehe ich persönlich kein Queerbaiting.
Nee, weil da kannst du einfach sagen, das könnte auch einfach als Allegorie gelten. Das ist eine Allegorie auf Queerness, der Film. Kannst du genauso verkaufen. Mit von wegen, er ist anders, die sind anders.
Da bleibt es einfach offen, ne?
Ja.
Die Jungs sind auch noch mal ein paar Jahre jünger. wie Riley. Also da kann richtig man sogar noch sagen, so, das wissen die selber noch nicht. Das weiß Riley vielleicht selber auch noch nicht. Aber das ist einfach.
Hättest du auch gut ausspielen können. Du hättest auch besser ausspielen können.
Ja.
Du hättest einfach die Situation ausspielen können, von wegen, dass wir das Gefühl bekommen, okay, sie weiß nicht, was sie für sie empfindet. Das ist das erste Mal, dass sie für eine Person genau das empfindet, was sie gerade empfindet. Also eine Mischung aus verschiedenen Emotionen. Dann hättest du auch dieses Queerbaiting-Thema auch vom Tisch gehabt, weil du es so ausspielst. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie es versucht haben, aber sie sind, das ist das, woran sie so ein bisschen gescheitert sind in dem Film. Das ist das Einzige, was ich ihnen negativ auslegen würde in einem Film, der mir unglaublich viel Freude gebracht hat und der auch, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich ihn so deutlich besser finde als du. Ähnlich wie Teil 1 wieder sehr viel dazu angeregt hat, meine eigenen Gefühle zu reflektieren. In einer Zeit, wo ich dazu neige, es nicht zu tun. Und selbst sehr, sehr viele Zweifel empfinde über sehr viel.
Also es freut mich auf jeden Fall, dass der bei dir einen emotionalen Impact in der Form hatte. Ich hatte das nicht. Teil 1 für mich ist genau das. Teil 1 für mich hat mir, das ist ein Kinderfilm und er hat über mein Leben nachdenken lassen, mehr oder weniger. Er hat mich zum Weinen gebracht, er hat mich zum Nachdenken angeregt, er hat, ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal ihn gesehen habe und mir gedacht habe, wann habe ich mir das letzte Mal über meine Kindheit Gedanken gemacht, so richtig. Und das hat dieser Film geschafft. Inside Out 2 ist für mich leider, ich wünschte, es wäre anders, aber für mich ist es leider einfach nur ein lustiger Film, einfach nur ein lustiger Pixar-Film. Ich hatte Spaß. Ja, also normalerweise wäre es auch 3,5 Sterne gewesen, nur die Erwartungshaltung war halt vielleicht zu riesig, der Studioname Pixar ist zu groß und die Thematik des Coming-of-Age-Films hätte so viel mehr Potenzial gehabt, zumindest für mich persönlich, um dort andere Sachen reinzubringen und dann rede ich nicht davon, dass du Zweifel als Hauptthema ersetzt, sondern das ist ein sehr gutes Hauptthema, aber die Nuancen hat Inside Out 1 so viel mehr hinbekommen in kleinen Szenen, in kleinen Momenten, die nicht unbedingt zur Hauptgeschichte gehören. Und das verpasst Inside Out 2 und leider auch viel mehr Tell als Show, was ich auch leider ein bisschen immer schade finde. Trotzdem, unterhaltsamer Film. Das möchte ich auf gar keinen Fall in Abrede reden. Ich hatte sehr viel Spaß dort im Kino. Gut, Ecke, vielen lieben Dank.
Das war jetzt, oh Gott, wir haben sehr lange über den Film gesprochen. Gab es schon mal eine Folge, die so lange über einen Film war?
Ja. Wir verquatschen uns auch ganz gerne mal. Eine Stunde über einen Film, naja. Red mal mit Christian über Bike Riders.
Nee, aber ich muss ja mit Christian demnächst über Maxine reden. Fällt mir gerade ein.
Stimmt, es steht mal wieder eine Folge an irgendwann, ne? Ihr habt schon auch über X und Pearl geredet. Maxine gehört natürlich dazu.
Jetzt müssen wir auch über Maxine reden, natürlich. Also, da kommen wir nicht drüber
vielleicht,
rum.
Vielleicht schaffe ich es ja mal mit Star, die Filme nachzuholen und ich geselle mich dazu.
Tu es nicht. Also, Maxine kannst du, glaube ich, gucken, aber. Also X ist so ein Schund, ey. Also wirklich.
So, wer mehr wissen will, schaut nochmal in die Folge rein zu X oder zu Pearl.
Fantastisch. Ecke und also, ich glaube, dass da Wenden. Christian und ich, glaube ich, 25 Minuten lang die ganze Zeit über X rum. Bei Pearl wird es ein bisschen anders, weil ich fand ihn ganz gut und Christian fand ihn zumindest okay. Jetzt bin ich gespannt, wie es bei Maxine wird. Aber das wird lustig, weil Maxine startet auf einen absoluten Scheiß-Startdatum, parallel zu Kinds of Kindness. Also.
Ja, ich glaube, die Folge dann dauert trotzdem noch ein bisschen, aber mal gucken, was die Folgenplanung intern so sagt. Aber ich denke mal, Maxine wird irgendwie hier schon noch untergebracht. Gut, aber das war erstmal Inside Out 2. Vielen Dank, Ecke. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu Inside Out 2 schreiben auf kinotagesstätte.com. Und wir sind zu hören zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts und ganz vielen anderen weiteren Plattformen.
Sagt uns, warum ihr zwischen Marius und mir in eurer Bewertung steht.
Ja, also genau. Ich habe 3 gegeben bei Letterboxd. Du hast 4,5 gegeben?
Ich habe 4,5 gegeben, ja.
Dann sieht man den auch bestimmt nochmal am Ende des Jahres zur Jahresabschlussfolge. Gut, vielen Dank, Ecke, dass du mit mir hier rumgeschwitzt hast. Hier wird zumindest auf einmal sehr warm. Ich muss mein Fenster aufmachen. Euch auch noch ein paar hitzige Tage. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao.